NDR Info. Die Nachrichten.
18 Uhr. Halle. Wissenschaftler der Akademie Leopoldina raten zu einem Zeitplan für die Rückkehr zur Normalität. Die Forscher aus Halle fordern, die Schulen so schnell wie möglich wieder zu öffnen. Sonst verschärfe sich die soziale Ungleichheit, argumentieren sie. Der Betrieb in Kindertagesstätten solle dagegen nur sehr eingeschränkt wieder aufgenommen werden, mit höchstens 5 Kindern in einem Raum. Bedingung für eine Lockerung der Beschränkung sei, dass die Infektionen sich auf einem niedrigen Niveau stabilisieren und dass Abstands- und Hygieneregeln weiter eingehalten würden. Für Busse und Bahnen sprechen sich die Experten für ein verpflichtendes Tragen von Atemschutzmasken aus. Die Pandemie wird nach Aussage der Wissenschaftler das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben noch auf Monate bestimmen. Hamburg. Die Menschen in Norddeutschland halten sich weitgehend an die Corona-Regeln. Die Polizei zog eine positive Bilanz des sonnigen Osterwochenendes. Zwar hielten sich viele Bürger im Freien auf, beachteten aber die Auflagen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. So waren zum Beispiel die Menschen in Hamburg nach Polizeiangaben meist zu zweit unterwegs und hielten den Mindestabstand zu anderen ein. Aus Schleswig-Holstein hieß es, die Menschen hätten die Regeln verinnerlicht. Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern sprach von verständnisvollen Bürgern und auch Niedersachsen meldete verhältnismäßig wenige Verstöße gegen die Regeln. Warschau. Die polnische Fluggesellschaft LOT verzichtet auf den geplanten Kauf des Ferienfliegers Condor. Ein Sprecher des Mutterkonzerns PLG erklärte, Condor sei von der Entscheidung unterrichtet worden. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht mitgeteilt. Bereits vor einer Woche hatte es geheißen, LOT brauche selbst Staatshilfe. PLG hatte im Januar für rund 300 Millionen Euro den Zuschlag für Condor bekommen. Der Ferienflieger war zusammen mit der ehemaligen Muttergesellschaft Thomas Cook in Schieflage geraten. Beobachter gehen davon aus, dass mit dem Rückzieher eine vorübergehende Verstaatlichung von Condor näher rückt. Das Unternehmen ist derzeit mit einem Brückenkredit der Staatsbank KfW finanziert, der aber diese Woche ausläuft. Jerusalem. Kurz vor Ende einer Frist zur Regierungsbildung haben sich in Israel offenbar erneut Vertreter des rechtskonservativen Likud und des Mittebündnisses Blau-Weiß getroffen. Medienberichten zufolge streiten beide Seiten weiter über die Forderung des Likud nach einem Vetorecht bei der Besetzung von Richtern. Außerdem wolle Ministerpräsident Netanyahu eine Garantie, dass das höchste Gericht ihm das Amt des Regierungschefs nicht wegen seiner Korruptionsanklage verweigern könne. Kurz vor Mitternacht läuft eine Frist zur Regierungsbildung ab. Zuvor hatte Staatspräsident Rivlin es abgelehnt, diese Frist um weitere 2 Wochen zu verlängern. Wolfsburg. Eine Woche vor Ablauf der Entscheidungsfrist ist ein Großteil der vom Dieselskandal betroffenen VW-Kunden offenbar für einen schnellen Vergleich. Nach Angaben des Konzerns haben sich bereits 95% der etwa 260.000 berechtigten Kunden dafür registrieren lassen, den zwischen VW und dem Bundesverband der Verbraucherzentralen ausgehandelten Vorschlag zu übernehmen. Sie verzichten damit auf eine Einzelklage. Volkswagen will ihnen je nach Modell und Alter des Autos zwischen 1.350 und 6.257 Euro zahlen. Die Gelder würden demnach von Anfang Mai an überwiesen werden. Innerhalb von 12 Wochen sollen nach Angaben von VW alle Kunden ihr Geld erhalten. Insgesamt könnte sich die mögliche Entschädigungssumme auf 830 Millionen Euro belaufen. Das Wetter. Weitgehend trocken, an Nord- und Ostsee einzelne Regen- oder Graupelschauer, 6 bis 10 Grad. In der Nacht meist trocken, örtlich Regen oder Graupel, stellenweise klar, plus 5 bis minus 3 Grad. Morgen bleibt es trocken, örtlich sonnig, Höchstwerte 8 bis 12 Grad. Die weiteren Aussichten: am Mittwoch mehr Sonne bei 11 bis 16 Grad, am Donnerstag heiter bis wolkig und trocken bei 10 bis 21 Grad. Das waren die Nachrichten.
NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Auch heute wieder eine knappe halbe Stunde eher als sonst, wie jetzt immer an Wochenenden und Feiertagen. Und wir sprechen gleich über mögliche Lockerungen der Corona-bedingten Einschränkungen in Deutschland. Dazu gibt es nämlich jetzt Empfehlungen und die kommentieren wir auch. Und wir hören, wie andere europäische Länder derzeit mit der Krise bzw. mit einem möglichen Exit daraus umgehen. Die sehr stillen Osterfeiertage sind jetzt also fast vorbei und schon vorher wurde ja darüber diskutiert, braucht Deutschland jetzt eine Exit-Strategie aus den Corona-Beschränkungen und wenn ja, welche? Heute haben die Wissenschaftler der Forschungsgemeinschaft Leopoldina Empfehlungen vorgelegt, wie es nach den Osterferien weitergehen könnte. Frage an unsere Korrespondentin Nina Barth in Berlin, was schlagen denn die Wissenschaftler vor?
Die schlagen mehrere Punkte vor, sagen zum Beispiel, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, also so eine Schutzmaske, als zusätzliche Maßnahme in bestimmten Bereichen wie dem öffentlichen Personenverkehr Pflicht werden sollte. Den öffentlichen Personenverkehr nennen die Wissenschaftler, weil das natürlich ein Ort ist, wo man sich ja kaum aus dem Weg gehen kann. Wenn die Bahnen oder Busse voll sind, dann sind sie voll. Und da sollen dann eben gerade, wenn man eng aufeinander steht, Schutzmasken helfen. Ein weiterer Vorschlag ist, die Schulen schrittweise wieder zu öffnen. Und zwar erstmal für jüngere Schüler. Die Leopoldina sagt, dass zuerst einmal Grundschulen und die Sekundarstufe 1 wieder öffnen sollten. Sekundarstufe 1, dazu gehören Hauptschulen, Realschulen und Gesamtschulen und Gymnasien bis Klasse 10. Und die Begründung dafür ist, dass jüngere Schüler mehr persönliche Betreuung brauchen und ältere Schüler besser Fernunterricht nutzen können. Und die Wissenschaftler sagen eben, je länger der Unterricht ausfällt, desto stärker verschärft sich auch die soziale Ungleichheit.
Sagt die Leopoldina denn auch, ab wann diese Lockerungen oder unter welchen Voraussetzungen die umgesetzt werden können? Gibt es da Bedingungen?
Es gibt Bedingungen, Voraussetzungen. Dazu gehört zum Beispiel, dass sich die Zahl der Neuinfektionen auf niedrigem Niveau stabilisiert oder auch, dass notwendige klinische Reservekapazitäten aufgebaut werden. Die Wissenschaftler betonen auch, dass die bekannten Schutzmaßnahmen diszipliniert eingehalten werden müssen. Und dann, aber eben nur dann, könnten auch der Einzelhandel und das Gastgewerbe wieder öffnen und dann könnten auch Reisen oder kulturelle Veranstaltungen wieder stattfinden.
Haben die Wissenschaftler von der Leopoldina auch was zu dieser viel diskutierten Corona-App gesagt?
Ja, das befürworten sie. Sie sagen, die Nutzung von Handydaten, allerdings auf freiwilliger Basis, das haben sie betont, das finden sie gut, um eben einen besseren Überblick über die Corona-Verbreitung zu bekommen.
Die Bundeskanzlerin, die orientiert sich ja stark an den Empfehlungen der Leopoldina. Sie hat das gerade noch mal betont. Heißt das, dass das jetzt wahrscheinlich für uns Pflicht wird, was die empfehlen?
Also die Bundeskanzlerin entscheidet ja nicht alleine. Sie bespricht sich ja mit den Ministerpräsidenten der Länder. Aber klar ist, dass das, was die Leopoldina sagt, dass das der Kanzlerin sehr wichtig ist. Das hat sie so auch gesagt. Insofern gibt das, was da heute veröffentlicht worden ist, schon eine Idee davon, wie es weitergehen könnte. Aber genauso klar ist, dass das ganz schwierige Entscheidungen sind, die da jetzt zu treffen sind. Und insofern wird es sehr, sehr spannend am Mittwoch. Das ist ja der Tag, an dem das nächste Gespräch, die nächste Schalte zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten stattfindet.
An dem Mittwoch, wenn Bund und Länder sich beraten, wer geht da mit welchen Interessen in diese Sitzung?
Also alle haben natürlich das Ziel, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet, dass aber gleichzeitig das Leben wieder normaler wird, dass die Wirtschaft sich wieder fangen kann. Da sind sie sich natürlich einig. Aber was die Maßnahmen angeht, was Lockerungen angeht, da gibt es eben doch unterschiedliche Meinungen. Bayerns Ministerpräsident Söder tritt da eher auf die Bremse. Er sagt, wer zu früh lockert, riskiert einen Rückfall. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet sagt dagegen, wir brauchen einen Fahrplan in Richtung Normalität. Und er hat gesagt, die Bereitschaft zum Verzicht braucht auch eine Aussicht auf Normalisierung. Also er sieht das etwas lockerer, beziehungsweise wenn es nach ihm ginge, dann hätten wir, glaube ich, größere Chancen auf Lockerungen, als wenn es nach dem bayerischen Ministerpräsidenten zum Beispiel ginge.
Werden wir Mittwochabend schon eine Entscheidung haben, wie es weitergeht?
Ich glaube schon. Also es wird vielleicht nicht jede einzelne Frage geklärt sein, aber so einen groben Fahrplan kann ich mir sehr gut vorstellen. Die treffen sich am Mittwoch um 14 Uhr, haben also bis Mittwochabend ja schon einige Zeit. Und ich denke, da wird es Entscheidungen geben.
Aus Berlin war das unsere Korrespondentin Nina Barth. Die Schulen waren in Deutschland die ersten Einrichtungen, die wegen der Corona-Epidemie geschlossen worden sind, noch vor Restaurants und Geschäften beispielsweise. Und Atemmasken, so heißt es immer wieder, schützen nicht vor Ansteckung mit dem Virus. Jetzt empfiehlt aber die Leopoldina, die Schulen schrittweise wieder zu öffnen und das Maskentragen zur Pflicht zu machen. Lothar Lenz kommentiert die Vorschläge.
Deutschland lebt im Ausnahmezustand. Es waren Wissenschaftler, die der Politik die gravierenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens praktisch diktiert haben. Die Schließung von Schulen und Universitäten, die Absage von Fußballspielen und Konzerten, die Ausgangssperren und Kontaktverbote. Alles diente dem einen Ziel, Distanz zu schaffen zwischen den Menschen, damit das Virus sich nicht exponentiell vermehren kann und die Zahl der schwerkranken Covid-Patienten beherrschbar bleibt. Das ist offenbar gelungen, oder besser, es gelingt zurzeit, denn die Entwicklung bleibt dynamisch. Deswegen ist es wohl noch zu früh, die Auflagen zu lockern. Aber natürlich ist es nicht zu früh, einen Fahrplan zurück zur Normalität zu entwickeln. Auch für die jüngsten Empfehlungen der Leopoldina gilt die Prämisse, dass die Zahl der Neuinfektionen nicht wieder steigen darf, dass die Krankenhäuser Ressourcen brauchen für diese eigenartige und oft schwere Krankheit, über die wir noch so wenig wissen. Die Wissenschaftler blicken aber auch auf die Schäden, die der Ausnahmezustand in anderen Teilen der Gesellschaft anrichtet, auf die Gefährdung vieler Wirtschaftsbereiche durch den wegbrechenden Umsatz oder auf den Stress in den Familien durch die zusätzliche Kinderbetreuung. Der Appell an die Politik lautet, wenn die Gesellschaft all das aushalten soll, dann braucht sie eine klare Perspektive. Wie lange? Und sie braucht Lockerungen der Auflagen überall da, wo das gefahrlos möglich ist. Nachvollziehbarkeit ist wichtig bei allen Einschränkungen und bald auch bei deren schrittweiser Aufhebung. Wenn die kleine Buchhandlung schließen musste und der Weinhändler nebenan offen halten durfte, dann hat das auch bisher niemand verstanden. Und es wird Zeit für eine vernünftige Regelung. Wo immer der ausreichende Abstand zwischen den Kunden und zum Personal gewährleistet ist, so heißt es in der Empfehlung der Leopoldina, sollen Geschäfte und auch Gastronomiebetriebe wieder öffnen dürfen. Auch den Publikumsverkehr auf Ämtern und Behörden kann man so gestalten, dass es eine Alternative gibt zum absoluten Shutdown. Und die Schulen? Hier plädieren die Wissenschaftler tatsächlich dafür, zuerst die Grundschulen und die Klassen der Sekundarstufe 1 wieder zu öffnen. Also ausgerechnet die Altersklassen, die schwerer steuerbar sind, denen das Corona-Risiko und die Pflicht zum Abstandhalten nicht so präsent sein dürfte wie Jugendlichen. Das ist ein gewagter Schritt. Fast zynisch klingt es, wenn sie gleichzeitig die vorbeugende Isolation besonders gefährdeter alter Menschen als bevormundend ablehnen. Der Schutz des Lebens ist aber nicht abwägbar gegen die Interessen einer Folgegeneration. Der Enkel kann das Bruchrechnen auch ein paar Monate später üben, wenn dafür der Großvater noch Jahre leben darf.
Die Empfehlung der Leopoldina in der Corona-Krise, kommentierte Lothar Lenz im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info.
Thank you.
Deutschland wird jetzt also heftig über Lockerungen der Corona-Maßnahmen diskutiert. Das haben wir eben schon gehört. In einigen europäischen Ländern ist das auch Thema. Die Lage entspannt sich da so langsam. In anderen steht das Schlimmste dann aber wohl noch bevor. Dazu gehört auch Großbritannien. Dort geht es allerdings einer Person definitiv besser, die an Covid-19 erkrankt ist oder erkrankt war. Das ist Premierminister Boris Johnson.
The NHS has saved my life, no question.
Da hat Boris Johnson gesagt, dass der NHS, der Nationale Gesundheitsdienst, mein Leben gerettet hat. Keine Frage. Großes Lob also von dem Premierminister an den Nationalen Gesundheitsdienst. Und meine Frage an Philipp Prost, wie ist denn dieser britische Gesundheitsdienst aufgestellt?
Ja, so euphorisch wie der Premierminister sind die Briten sicherlich nicht. Das britische Gesundheitswesen ist seit Jahren unterfinanziert und kaputt gespart worden. Das macht sich jetzt in der Corona-Krise besonders bemerkbar. An vielen Stellen fehlt es an Personal und Material, beobachtet auch unser London-Reporter Jens-Peter Marquardt.
In Großbritannien gibt es viel weniger Betten auf den Intensivstationen als zum Beispiel in Deutschland. Viel weniger Beatmungsgeräte, viel zu wenig Schutzkleidung und viel zu wenige Tests. Gesundheitsminister Matt Hancock wies erneut darauf hin, dass das Land erst am Anfang der Pandemie stehe. Und doch hat die Zahl der in den britischen Krankenhäusern an Covid-19 Gestorbenen schon jetzt die Marke von 10.000 überschritten.
Und das ist, was es auch so dramatisch macht. Berater der britischen Regierung gehen davon aus, dass das Land erst am Anfang der Epidemie steht. Trotzdem gibt es jetzt schon viele Tote, ja viel zu viele Tote. Dazu kommt, dass viele Opfer in den Seniorenheimen noch gar nicht dazugezählt wurden. Die Dunkelziffer ist daher vermutlich noch viel höher.
Und was heißt das jetzt für Großbritannien?
Ja, wenn sich die Lage in Großbritannien weiter so zuspitzt, könnte es schlimmer als in Italien und Spanien werden. Das sind ja die Länder, die aktuell am stärksten von Corona betroffen sind. Experten fürchten, Großbritannien wird am Ende die meisten Opfer in Europa zu beklagen haben. An eine Lockerung der Auflagen ist daher jetzt im Moment auch noch nicht zu denken.
Premierminister Johnson ist jetzt ja aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der, den er zu seinem Stellvertreter ernannt hat, Außenminister Dominic Raab, der gilt vielen als ziemliches Leichtgewicht. Ist denn jetzt zu erwarten, dass Premier Johnson die Zügel politisch wieder in die Hand nimmt?
Ja, ein bisschen wird das wohl noch dauern. Er ist zwar inzwischen negativ auf das Coronavirus getestet worden, legt aber erst einmal eine Pause ein. Statt zurück in die Downing Street ging es auf den Landsitz des Premiers außerhalb von London. Dort wird er wohl auch die nächsten Wochen bleiben, um sich von der Krankheit zu erholen.
Gucken wir doch mal nach Frankreich. Da will Präsident Emmanuel Macron heute Abend noch eine Fernsehansprache halten. Können die Franzosen sich auf positive Nachrichten freuen?
Ja und nein. Also gut ist, dass in Frankreich die Zahl der Todesfälle rückläufig ist. Auch die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen ist jetzt seit 4 Tagen in Folge leicht gesunken. Richtige Entspannung ist aber auch in Frankreich noch nicht in Sicht. Obwohl seit 4 Wochen inzwischen eine Ausgangssperre besteht, konnten die Behörden noch keine Entwarnung geben. Vermutlich wird Macron nachher verkünden, dass diese Maßnahmen auch verlängert werden.
Für wie lange?
Dazu gibt es unterschiedliche Einschätzungen, möglicherweise bis Mitte Mai, vielleicht sogar bis Ende Mai. Und das ist für die Franzosen auch wirklich eine große Belastung. Die Auflagen in Frankreich sind viel strenger als bei uns. Also die Menschen dürfen nur 1 Stunde am Tag nach draußen und auch nur im Umkreis ihrer Wohnung maximal 1 Kilometer. Frankreich gehört allerdings auch zu den Ländern mit den meisten Todesfällen. Inzwischen sind es hier 14.400 Menschen, die an Corona gestorben sind.
Wirklich dramatisch war die Situation auch lange in Italien. Wir erinnern uns unter anderem an die Armeelaster, die Leichen abtransportiert haben. Wie ist es jetzt in Italien?
Ja, Italien gehört weiter zu den Ländern, die besonders schwer getroffen sind. Das Coronavirus hat dort inzwischen fast 20.000 Menschen das Leben gekostet. Es gibt aber auch einen Lichtblick. Die Zahl der Toten ist in den vergangenen 24 Stunden auf den niedrigsten Wert seit 3 Wochen gesunken. Trotzdem sind es immer noch 431 Tote an einem Tag. Italien hat die strengsten Auflagen in ganz Europa. Was das bedeutet, hat mir unsere Kollegin Lisa Weiß in Rom gesagt.
Es gibt immer noch diese sehr, sehr strikten Ausgangsbeschränkungen. Die sind auch gerade noch mal verlängert worden. Erstmal jetzt bis zum 3. Mai. Hier ist es momentan so, dass man nur in Ausnahmefällen aus seiner Wohnung überhaupt raus darf. Zum Beispiel, um einkaufen zu gehen oder um zum Arzt zu gehen. Die meisten Betriebe sind geschlossen. Nur in wirklich lebenswichtigen Bereichen darf überhaupt noch gearbeitet werden.
Eine kleine Lockerung gibt es aber nach Ostern. Dann dürfen Buchläden und Bekleidungsgeschäfte für Kinder wieder öffnen.
Ähnlich hart wie Italien hat es ja auch Spanien getroffen. Aber da gibt es jetzt einen ersten Schritt zurück in die Normalität. Wie sieht der aus?
Ja, in Spanien dürfen einige Firmen wieder öffnen und das, obwohl das Schlimmste noch nicht überstanden ist. Zwar werden es weniger Todesfälle, aber die Zahlen befinden sich immer noch auf einem hohen Niveau. In den vergangenen 24 Stunden sind in Spanien 517 Menschen an Corona gestorben. Trotzdem durften einige Spanier heute wieder zur Arbeit. Dort ist nämlich kein Feiertag mehr. Für alle anderen bestehen aber weiter die strengen Ausgangssperren. Deswegen ist es auch sehr umstritten, dass einige Firmen jetzt den Betrieb wieder aufnehmen durften.
Informationen von unserem Kollegen Philipp Prost. Vielen Dank. Ja, Spanien, haben wir eben schon gehört, hat eine sehr strikte Ausgangssperre bzw. gehabt. Da kann oder konnte es schon mal vorkommen, dass Polizisten den Einkaufszettel kontrollierten, wenn man zum Supermarkt ging. Dafür steigt die Rate der Neuanstreckungen mittlerweile nicht mehr ganz so schnell. Aber das heißt natürlich, sie steigt immer noch. Und jetzt dürfen eben viele Menschen wieder arbeiten gehen. Wie ist die Stimmung im Land angesichts dieser Situation? Hans-Günther Kellner hat sich in Madrid umgehört.
Frische Lebensmittel kaufen die Spanier immer noch am liebsten auf dem Markt. Doch vor dem Betreten der Markthalle im Stadtteil Vallecas muss man sich erst die Hände desinfizieren und Handschuhe anziehen. Nirgends sonst in Madrid ist das Virus so weit verbreitet wie in diesem Arbeiterviertel. Bei 2400 Menschen ist das Virus hier nachgewiesen worden. Das sind knapp 1000 Fälle pro 100.000 Einwohner, fast dreimal mehr als im Rest Spaniens.
Aquí, por desgracia, sí que hay mucha gente que está comentando que familiares.
Viele Kunden berichteten von verstorbenen Angehörigen, sagt Leticia in ihrem Obststand, den sie gemeinsam mit ihrem Vater Domingo betreibt. Viele kauften aber auch für ihre Eltern oder ältere Nachbarn ein, um sie zu schützen. Risikogruppen sollen die Wohnung ja nicht mal zum Einkaufen verlassen. Schlechte Nachrichten verbreiten sich schnell. Von Todesfällen haben hier schon alle gehört. Fischhändler Jesus sagt, das ist schwer für alle. Wir unternehmen alles für unsere Sicherheit und für die der Kunden. Wir waschen uns ständig die Hände. Vor allem achten wir darauf, dass die Kunden nicht zu eng zusammenstehen. Aber am schlimmsten ist die Ungewissheit. Viel mehr kann man auch nicht machen. Ältere Kunden kämen kaum noch, sagt er, während er eine Goldbrasse ausnimmt. Er versucht, den Betrieb aufrechtzuerhalten, so gut es eben geht. So hat er einen Lieferdienst eingerichtet. Nach Feierabend fährt er die Bestellungen aus. Käsehändler Oskar steht als einziger ohne Gesichtsschutz hinter der Theke seines Stands. Er hat jetzt mehr zu tun als vor der Krise, erzählt er. Wohl, weil niemand mehr außer Haus ist. Weder die Kinder in der Schule noch die Berufstätigen in den Gaststätten. Leichter Käse für die Kinder und Reifen für die Erwachsenen. Vor allem legen die Leute jetzt großen Wert darauf, spanischen Käse zu kaufen. Keine Ahnung warum. Vielleicht denken Sie, dass sich spanischer Käse häufiger verkauft. Der fast 2 Meter große Händler schimpft auf die Regionalverwaltung, die einen Teil der Krankenhäuser Madrids privatisiert hat. Kunden haben ihm von Menschen berichtet, die in der Notaufnahme des Stadtteilkrankenhauses auf Bettlaken auf dem Boden gelegen hätten. Hätte man in das Gesundheitssystem investiert, wäre es etwas anderes. Dann gäbe es mehr Personal, mehr Beatmungsgeräte, mehr Intensivbetten. Aber an solche Dinge denken wir immer erst, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht. Vielleicht lernen wir ja daraus, wie wichtig ein gutes und öffentliches Gesundheitssystem ist. Hoffentlich wachen die Leute jetzt auf. Regierungschef Pedro Sánchez will diese Woche alle Parteien und die Tarifpartner zu einem runden Tisch einladen, wo er auch die Zukunft des Gesundheitssystems besprechen möchte. Doch die konservative Opposition scheint zu keinem Konsens bereit. Eine junge Frau, die ihren Hund auf dem Platz vor dem Markt ausführt, wird dennoch fröhlich. Ihre Mutter sei Krankenpflegerin, von ihr habe sie gehört. Am Freitag ist das Lazarett in der Turnhalle im Gregorio Marañón Krankenhaus geräumt worden. Die Notaufnahme ist also nicht mehr so überlastet. Es wird besser.
Eine Reportage von Hans-Günther Kellner aus Madrid war das. Wahlen inmitten der Corona-Krise, das ist eine ganz besondere Herausforderung. Das ist eigentlich nicht zu stemmen, sollte man denken. Zu groß der Aufwand und zu hoch das Risiko. Die Regierung Südkoreas hat sich davon aber nicht abschrecken lassen. Dort finden am Mittwoch Parlamentswahlen statt. Und damit sich nicht zu viele Menschen in den Wahllokalen drängen, hat man diesen ganzen Wahlprozess einfach auseinandergezogen. Das bedeutet, die ersten Wahllokale hatten bereits an diesem Wochenende geöffnet. Wahlkampf in Corona-Zeiten. Katrin Erdmann berichtet.
In Südkorea steht überall, also wirklich überall, Desinfektionsmittel. Dennoch waren offensichtlich Politiker aller Couleur der Ansicht, sie müssten noch nachhelfen und zogen so mit Desinfektionsspray durch die Straßen. So können die Anwohner direkt mit mir sprechen, sagt ein Kandidat für die regierenden Demokraten. Und ein anderer von der Future United Partei, der konservativen Opposition, sagt: Ich sage Hallo zu den Menschen und indem ich ihre Gegend desinfiziere, zeige ich, dass ich mir ihrer Schwierigkeiten bewusst bin. Mein Wahlkampf ist ein stiller. Dabei, so macht es die Verantwortliche für die Vorsichtsmaßnahmen, Jong Eun Kyung, unmissverständlich klar: Diese Wahlkampfmethode bringt den Menschen nichts. Wichtiger als draußen herumzusprühen, ist es drinnen Kontaktflächen, die viele Menschen berühren, mit Alkohol zu desinfizieren. Weil ein direkter Wahlkampf mit großen Menschenmassen nicht möglich ist, setzen einige Kandidaten deshalb stärker auf soziale Medien, auch wenn das bisweilen sehr unbeholfen wirkt, wie bei diesem demokratischen Abgeordneten. Ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden und eine halbe Stunde später zur Arbeit gegangen, spricht er in sein Mobiltelefon und sendet es direkt an seine Anhänger. Die Parlamentswahl, die erste seit dem Amtsenthebungsverfahren und der Verurteilung von Präsidentin Park, ist ein wichtiger Stimmungstest für die demokratische Regierung von Präsident Moon Jae-in. Themen wie die Annäherung an Nordkorea, der Handelsstreit mit Japan und vieles mehr sind in den Hintergrund gerückt. Alles dreht sich um die Bekämpfung des Virus. Trotz der aktuellen Situation sollte jeder im Land von seinem Wahlrecht Gebrauch machen können. Corona-Patienten konnten bereits vorher per Mail oder Brief wählen. Zudem wurden extra Kabinen aufgestellt. Der Gouverneur von Gyeonggi, Lee Jae-myung, einer der am schlimmsten betroffenen Regionen. Wir können Corona-Patienten ihr Wahlrecht nicht verwehren, aber sie auch nicht mit anderen zusammen abstimmen lassen. Die Infektionsgefahr ist einfach zu groß. Also haben wir hier in der Quarantäneeinrichtung eine Wahlkabine aufgebaut. Es ist eine von insgesamt 8 für die rund 3000 Erkrankten in Behandlung. Diese 19-Jährige hat bereits abgestimmt. Zuerst war ich traurig, weil ich dachte, ich könnte nicht wählen. Aber als ich erfahren habe, dass es doch geht, war ich sehr dankbar. Es ist eine besondere Erfahrung für mich. Auch in der Hauptstadt Seoul haben viele der 43 Millionen Wahlberechtigten bereits am Wochenende abgestimmt. Für alle gilt: Zuerst Fieber messen, Abstand halten, Maske tragen und einmal Handschuhe überziehen. Es war ein bisschen blöd mit den Handschuhen, aber wählen zu gehen ist ein Muss. Und so wie es läuft, ist es beruhigend, sagt diese Wählerin. Nach den jüngsten Umfragen ist eine Mehrheit der Bevölkerung mit dem Krisenmanagement der Regierung zufrieden. Die Demokraten liegen nach jüngsten Umfragen weit vor der konservativen Opposition.
Katrin Erdmann war das zu den Wahlen in Südkorea. Und hier kommen jetzt gleich die Nachrichten und danach geht's dann weiter mit dem Echo des Tages.
Um 18:30 Uhr mit Stefan Naas. Guten Abend. Die wichtigsten wissenschaftlichen Berater der Bundesregierung in der Corona-Krise haben ihre Pläne für eine mögliche Rückkehr zur Normalität vorgestellt. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina nennt dafür auch Voraussetzungen. Benjamin Imort.
Bundeskanzlerin Merkel hatte letzte Woche schon gesagt, das, was die Wissenschaftler der Leopoldina vorschlagen, wird Einfluss nehmen auf die Beratungen übermorgen über eine Lockerung der Maßnahmen. Jetzt gibt es die Pläne. Die Forscherinnen und Forscher sind für eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Damit soll das Ansteckungsrisiko geringer werden. Außerdem sollen schnell die Schulen schrittweise wieder öffnen. Bald könnten auch wieder einzelne Läden und Restaurants aufmachen. Sportevents und Reisen halten die Forschenden auch für möglich. Das alles aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Einmal, dass wir weiter Abstand halten und Hände waschen und dass die Zahl der Neuinfektionen dauerhaft niedrig bleibt.
Die geplante Rettung des angeschlagenen Ferienfliegers Condor platzt offenbar. Eigentlich hatte die polnische Fluggesellschaft LOT Anfang des Jahres für 300 Millionen Euro den Zuschlag zum Kauf des deutschen Konkurrenten bekommen. Doch jetzt ist das polnische Unternehmen wegen Corona selbst in Schieflage und hat das Angebot zurückgezogen. Condor könnte von nun vorübergehend verstaatlicht werden. Die Friedensbewegung hat eine positive Bilanz ihrer virtuellen Ostermärsche gezogen. Wegen der Corona-Krise wurden die Aktionen ins Netz verlegt. Wolfgang Luck.
Protest online statt Marsch auf der Straße, das hat super geklappt, sagt das Netzwerk Friedenskooperative. Viele Aktivisten haben ihre Balkone und Fenster mit Friedensfahnen geschmückt und Fotos davon hochgeladen. Außerdem wurden geplante Kundgebungen in Videokonferenzen umgewandelt. Und in Baden-Württemberg flog ein Flugzeug mit dem Banner Abrüstung jetzt über viele Städte. Die Forderungen wurden der aktuellen Lage angepasst, das Motto Gesundheit statt Rüstung. Angesichts der Corona-Krise zeige sich, dass die drastische Erhöhung des Wehretats ein Fehler gewesen sei. Das Geld fehle jetzt an Kliniken. Gut 60 Jahre nach dem ersten Ostermarsch war dieses Mal zwar alles anders, sagen die Veranstalter, aber der virtuelle Protest sei bunt und kreativ gewesen. Und Ostern 2021 gehe es wieder auf die Straße.
Bei schweren Stürmen im Süden der USA sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Viele weitere wurden verletzt. In hunderttausenden Haushalten in mehreren Bundesstaaten fiel der Strom aus. Der US-Katastrophenschutz rief Menschen in Notunterkünften dazu auf, wegen Corona Mund und Nase zu bedecken. Der türkische Präsident Erdogan hat das Rücktrittsgesuch seines Innenministers Soylu abgelehnt. Erdogan erklärte, der Rücktritt sei nicht angemessen. Der türkische Innenminister hatte am Freitagabend eine Ausgangssperre verkündet, nur 2 Stunden bevor sie in Kraft trat. Aus Istanbul Karin Sens.
Viele Menschen hatten daraufhin noch panikartig Lebensmittel gekauft. Auf den Straßen gab es Staus und in den Geschäften teils dichtes Gedränge. Die Bilder hätten nicht zum bis dahin erfolgreichen Krisenmanagement bei Corona gepasst, so Soylu. Die türkische Opposition und Medien hatten ihn scharf kritisiert, weil Details der Ausgangssperre erst später bekannt gegeben wurden. Beobachter vermuten Machtkämpfe hinter Soylus Rücktrittsankündigung. Der 50-Jährige ist eines der einflussreichsten Mitglieder in Erdogans Kabinett und seit knapp 4 Jahren Innenminister der Türkei.
Das Wetter in Nord- und Westdeutschland. Der Abend ist meist sonnig oder locker bewölkt bei 6 Grad auf Föhr und 10 Grad in Köln. In der Nacht ist es überwiegend trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 5 Grad auf den Nordseeinseln und minus 3 Grad im Oberharz und Hochsauerland. Morgen gibt es einen Wechsel aus Wolkenfeldern und Sonnenschein. Es bleibt weitgehend trocken bei Höchstwerten von 7 bis 9 Grad an der Küste, 10 Grad in Hamburg und bis zu 12 Grad an Rhein und Ruhr. Soweit die Nachrichten im Echo des Tages. Geht es weiter mit Beate Hinrichs.
Willkommen zur zweiten halben Stunde. Auch heute senden wir in der verlängerten Wochenend- bzw. Feiertagsfassung von 18.05 bis 19 Uhr. Und in dieser zweiten halben Stunde schauen wir unter anderem in die USA, wo Donald Trump sich aus seinem Umfeld Kritik anhören muss. Die USA liegen nach wie vor weltweit an der Spitze, wenn es um die absolute Zahl der Corona-Infizierten und der Toten geht. Und Anthony Fauci, der ist Immunologe und er berät den Präsidenten. Der hat jetzt gesagt, es hätten Leben gerettet werden können, wenn öffentliche Einrichtungen früher geschlossen worden wären. Claudia Sarre ist unsere Korrespondentin in Washington. Frau Sarre, was sagt denn US-Präsident Trump zu dieser Kritik?
Ja, der war natürlich nicht begeistert davon und hat sich gleich persönlich angegriffen gefühlt und hat natürlich wie immer erstmal über Twitter reagiert. Allerdings hat er diesmal nicht selbst getwittert, sondern er hat einen anderen Tweet retweetet, also sozusagen an andere User weitergeleitet. Und darin hat es dann geheißen, time to fire Fauci, also auf Deutsch, es wird Zeit, Fauci zu feuern. Also daran sieht man schon, er hat es zwar nicht direkt ausgesprochen, aber es scheint so zu sein, als würde er doch immer unzufriedener werden mit seinem Berater. Und man muss mal abwarten in den nächsten Tagen, ob er dann wirklich den Mut hat, Dr. Fauci auch wirklich zu feuern.
Das ist ein Standardrezept, ne? Wenn ihm jemand Widerspruch gibt oder was einwendet, dann wird er gefeuert.
Ja, die Frage ist halt, wer dann wirklich dann in der zweiten Reihe steht. Er hat ja schon gesagt, er will morgen ein Expertenteam vorstellen, ein ganz neues, das sich dann mit der Pandemie und auch natürlich mit den katastrophalen wirtschaftlichen Folgen beschäftigen soll. Ob da auch ein Top-Immunologe dabei ist, das weiß man nicht, muss man mal abwarten. Aber Fauci ist schon einer, der ist so ein bisschen hier die Stimme der Ruhe und Vernunft, auf den die Menschen auch hören, dem sie vertrauen. Also wenn er den feuern würde, das wäre schon ziemlich dramatisch.
Hat Trump denn jetzt überhaupt eine klare Linie, wie er weitermachen will?
Eine wirkliche Linie gibt es eigentlich nicht, wenn überhaupt nur eine Zickzack-Linie. Er ist ja bekannt dafür, dass er oftmals vorprescht und dann wieder zurückrudert. Er will natürlich, dass die Wirtschaft so schnell wie möglich wieder anrollt. Das ist natürlich in seinem Interesse. Jetzt ist die Wirtschaft hier in den USA tatsächlich im steilen Sinkflug. Schon 17 Millionen Arbeitslose. Und natürlich wird hier, wie auch in Europa, heftig darüber debattiert, wann es denn wieder losgehen könnte. Bislang sind die Ausgangssperren ja geplant bis zum 30. April und Trump will natürlich schon zum 1. Mai möglichst wieder, dass alles anläuft. Womöglich nur in einigen Landesteilen, nicht überall. Allerdings herrscht da, muss man auch sagen, eine sehr große Unsicherheit, auch bei Präsident Trump, hat er auch selber zugegeben. Denn wenn man natürlich die Schutzmaßnahmen zu früh lockert, dann könnte es vielleicht zu einer zweiten Welle kommen, irgendwann im Sommer. Und die könnte dann womöglich noch viel schlimmer sein als die derzeitige.
Die USA sind ja viel föderaler organisiert, als wir das in Deutschland sind. Da hängt viel von den Gouverneuren der Bundesstaaten ab. Wie viel hängt von denen ab?
Eigentlich alles. Also Trump kann im Prinzip nur die ganz grobe Linie vorgeben. Das versucht er ja auch. Aber was und wann dann in den einzelnen Bundesstaaten getan wird, das unterliegt tatsächlich einzig und allein den Gouverneuren. Also zum Beispiel könnte Trump jetzt nicht einfach sagen, ja, New York hat ja jetzt den Scheitelpunkt der Welle passiert. Die Zahl der Corona-Toten geht dort zurück. Also wir machen dort jetzt wieder die Schulen auf und die Geschäfte und die Restaurants und so weiter. Also da würde der dortige Gouverneur Andrew Cuomo wahrscheinlich stark protestieren. Also das heißt, also die kommunalen Regierungen und auch die Bürgermeister, die bestimmen, wie lange die Ausgangssperren dauern. Und da kann Trump tatsächlich nur sehr wenig ausrichten.
Wie wichtig ist es denn dann, was Trump sagt? Ist es sozusagen nur Geklimper und Geklappel oder hat es wirklich, sag ich mal, für das Land eine Relevanz?
Ja, er soll natürlich sowas wie Leadership, wird hier immer wieder gesagt, zeigen. Also so eine Art Führungspersönlichkeit auch sein. Vielleicht, was Herr Steinmeier auch in Deutschland versucht. Er soll schon jeden Tag bei seiner Taskforce Pressekonferenz vorne am Pult stehen und den Menschen auch sowas wie Vertrauen geben. Also ich habe es gerade die grobe Linie genannt. Natürlich hat er auch Weisungsmacht, was Rettungspakete, Billionen und Trillionen schwere Rettungspakete angeht. Aber er müsste eigentlich sowas sein, was den Menschen Vertrauen gibt. Und man sagt ja jetzt schon, dass dieser Gouverneur von New York eigentlich die bessere Führungspersönlichkeit ist. Und viele Menschen finden ihn wesentlich besser und sein Krisenmanagement. Und jetzt schon werden Schreie laut, dass er womöglich viel besser wäre als Joe Biden, der nächste demokratische Präsidentschaftskandidat. Also so eine Rolle müsste Trump ausfüllen.
Gucken wir doch noch mal kurz in den Süden der USA. Der wird von einer ganzen Reihe von schweren Stürmen heimgesucht oder ist jetzt heimgesucht worden übers Wochenende. Wie ist die Situation da?
Ja, schwere Regenstürme und vor allem auch Tornados wüteten dort. Die Ausläufer waren tatsächlich bis hier in Washington zu spüren. Also es hat gegossen und gestürmt die ganze Nacht. Bislang sind 19 Menschen ums Leben gekommen, viele Verletzte. Es gab Schlammlawinen und unglaubliche Überschwemmungen. Natürlich viele, viele Häuser wurden zerstört, viele Obdachlose jetzt. Und das ist natürlich gerade zu Zeiten eines Gesundheitsnotstands relativ dramatisch. Denn die Menschen müssen in Notunterkünfte gebracht werden. Und dort ist es vermutlich schwierig, die Abstandsregeln einzuhalten. Also das Ganze im Moment doch relativ dramatisch.
Ja, wie kann Hilfe überhaupt funktionieren in so einer Situation in Corona-Zeiten? Eigentlich muss man das Virenrisiko dann immer eingehen.
Ja, das stimmt. Es wird natürlich alles noch viel schwieriger als ohnehin schon. Natürlich sind die Rettungskräfte dort auch Tag und Nacht im Einsatz, wie sonst ja auch. Aber zum einen müssen die sich natürlich selbst schützen vor Ansteckung. Das heißt, also, sie müssen mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten. Das könnte ich mir vorstellen, ist schwierig. Und natürlich, wie gesagt, die Menschen in den Notunterkünften, auch die Helfer, die müssen sich alle jeweils selbst schützen. Ansonsten kann man sich ausmalen, wenn es dort einen Fall, einen Ansteckungsfall geben würde, wie schnell sich da die anderen Menschen dann auch anstecken würden. Und das wäre natürlich also höchst problematisch.
Claudia Sarre, vielen Dank zur Corona-Krise in den USA und zur Situation angesichts der Stürme, die große Teile des Landes heimgesucht haben. Als das Coronavirus in China auftauchte und als dann immer mehr Nachrichten über diese neue Lungenkrankheit zu uns kamen, zu Beginn dieses Jahres, da gab es hier vielfach ziemlich rassistische Verhaltensweisen. China-Restaurants sind leer geblieben und Menschen, die irgendwie chinesisch aussahen, wurden gemieden, auch wenn sie vielleicht jahrelang nicht in China gewesen sind oder gar keine Chinesen waren. Jetzt gibt es das Phänomen quasi umgekehrt auch in China. Dort werden vor allem afrikanische Geschäftsleute jetzt rassistisch schikaniert, selbst wenn sie schon lange in China leben. Aus Shanghai, Steffen Wurzel.
Anosi Maduabuchi Cyril ist sichtlich aufgebracht. Auf einem auf Facebook und Twitter hochgeladenen Video ist zu sehen, wie der nigerianische Top-Diplomat einen chinesischen Behördenvertreter anbrüllt. Aufgenommen wurde die Szene in der südchinesischen Wirtschaftsmetropole Guangzhou, offenbar vor einem Gebäude, in dem Menschen in Zwangsquarantäne untergebracht sind. Er sei gekommen, um nigerianische Staatsbürger zu beschützen, ruft der Generalkonsul. Warum schikanieren Sie unsere Staatsbürger, will er von dem chinesischen Behördenvertreter wissen. Hintergrund für die verbale Auseinandersetzung sind zahlreiche offen ausländerfeindliche und rassistische Vorfälle in Guangzhou, die mit dem Kampf der chinesischen Behörden gegen das Coronavirus zu tun haben. Seit in Guangzhou mehrere Nigerianer positiv auf das Corona-Lungenvirus getestet wurden, beklagen sich Ausländer in der 13 Millionen Einwohnerstadt über massive Diskriminierungen. So berichten vor allem Menschen mit schwarzer Hautfarbe, dass sie von den Behörden willkürlich unter Hausarrest gestellt und zu Virustests gezwungen wurden. Andere wurden von ihren Vermietern aus der Wohnung geworfen. Bei den Betroffenen handelt es sich größtenteils um Menschen, die seit vielen Jahren in Guangzhou leben und arbeiten. Die Vorfälle sorgen inzwischen für diplomatische Verstimmungen. Die Afrikanische Union bestellte aus Protest den chinesischen Botschafter Liu Yuxi ein. Die US-Regierung warnte Staatsbürger mit schwarzer Hautfarbe vor Reisen nach Guangzhou. Chinas Staats- und Parteiführung versucht inzwischen, die Vorfälle herunterzuspielen. Liu Baoqun vom Außenamt der Stadt Guangzhou sprach bei einer Pressekonferenz von, Zitat, einzelnen Missverständnissen und unverhältnismäßigen Aktionen bei der Umsetzung der Gesundheitsvorgaben. Ähnlich äußerte sich ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums in Peking. Tatsächlich haben aber in ganz China ausländerfeindliche und rassistische Vorfälle spürbar zugenommen in den vergangenen Wochen. Wichtigster Grund dürfte sein, dass die chinesische Führung betont, bei den meisten neu gemeldeten Coronavirus-Fällen in China handle es sich um aus dem Ausland importierte Fälle. Entsprechend misstrauisch beäugt werden nicht chinesisch aussehende Menschen in China vielerorts. Natürlich habe ich zurzeit etwas Angst, wenn ich Ausländer sehe, sagt diese Mitte 40-jährige Händlerin in einer Markthalle in Shanghai. Normalerweise sehe ich das nicht so, aber inzwischen finde ich es gut, wenn sie keine Ausländer mehr ins Land lassen. Ich gehe Ausländern inzwischen aus dem Weg wegen des Virus. Da verzichte ich auch gerne auf Einnahmen. Als Chinese versuche ich jetzt, Ausländern aus dem Weg zu gehen, sagt dieser Shanghaier. Ich halte 2 Meter Sicherheitsabstand. In Shanghai und anderen chinesischen Städten gibt es inzwischen einzelne Wohnviertel, in die Ausländer nicht mehr reingelassen werden. Auch viele Hotels in China nehmen grundsätzlich keine Ausländer mehr auf, selbst wenn diese seit Monaten das Land nicht verlassen haben. Dass es sich bei den importierten Coronavirus-Fällen zu 90% um zurückgekehrte Chinesen handelt, wird in den staatlich kontrollierten chinesischen Medien kaum thematisiert.
Ein Bericht von Steffen Wurzel aus Shanghai war das. Und Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Tourismusindustrie gehört zu den großen Opfern der Corona-Pandemie. Und Ländern, in denen der Tourismus eine große wirtschaftliche Rolle spielt, sind logischerweise entsprechend betroffen. Dazu gehört auch Griechenland. Dort glauben die meisten Hotelbesitzer, dass ihr Unternehmen das Wegbleiben der Urlauber finanziell gar nicht überstehen wird. Aus Athen, Thomas Burmann.
Zwei Drittel der griechischen Hoteliers befürchten, dass sie wegen der Corona-Krise noch in diesem Jahr in die Pleite stürzen. Der Tourismus ist auf Null, die Hotels senden SOS, sagte Alexandros Vassilikos vom griechischen Hotelverband. Zwar hat die griechische Regierung bereits etliche Hilfsprogramme beschlossen, so bekommen tausende Hotelangestellte eine Art Kurzarbeitergeld, aber auf den meisten Kosten bleiben die Hoteliers sitzen. Viele haben Millionen investiert, um zu renovieren und neue Hotels zu bauen, weil die Zahl der Griechenland-Touristen von Jahr zu Jahr gestiegen war. Jetzt müssen die Hoteliers Kredite zurückzahlen, Steuern werden fällig, aber die Kassen sind leer. Der griechische Hotelverband fordert eine Soforthilfe von 1,8 Milliarden Euro, damit die Hotels die Krise überwinden und morgen wieder auf eigenen Beinen stehen können, so Verbandschef Vassilikos. Schon jetzt seien etwa 45.000 Arbeitsplätze im griechischen Hotelgewerbe verloren gegangen, vor allem für Saisonkräfte. Der Tourismus trägt üblicherweise etwa 30% zur griechischen Wirtschaftsleistung bei und ist mit Abstand die wichtigste Branche. Die griechische Wirtschaft leidet demnach besonders stark an den Folgen der Corona-Krise.
Noch knapp 4 Stunden, bis heute um Mitternacht Ortszeit in Israel, 4 Stunden hat Benny Gantz Zeit, eine Regierung zu bilden. Seit knapp 4 Wochen verhandelt Gantz, der zum oppositionellen Bündnis Blau-Weiß gehört, mit dem konservativen Regierungschef Benjamin Netanyahu über eine Einheitsregierung. Tim Aßmann ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Herr Aßmann, was passiert denn eigentlich, wenn es keine Einigung gibt?
Dann könnte es tatsächlich sein, dass die Israelis ein viertes Mal seit Ende 2018 oder konkret seit April 2019 wählen müssen. Aber so weit sind wir dann noch nicht ganz, Frau Hinrichs. Es könnte eben sein, dass Israels Staatspräsident Reuven Rivlin erst einmal sagt, gut, ihr habt euch nicht einigen können, jetzt bekommt erstmal niemand mehr den Regierungsauftrag, weder Netanyahu noch Benny Gantz. Und dann würde Rivlin das Mandat zur Regierungsbildung, so ist das in Israel geregelt, formal an das Parlament zurückgeben. Was dann beginnt, sind 3 Wochen, in denen jeder Abgeordnete der Knesset, 120 sind es, sich theoretisch 60 Freunde suchen könnte und damit eine Regierungsmehrheit oder eine Parlamentsmehrheit hätte, eine Regierung bilden könnte. Es kann eben auch sein, dass Gantz oder Netanyahu diese 3 Wochen dann nutzen, diese Frist. Aber wahrscheinlicher ist, dass tatsächlich, falls das Mandat ans Parlament gegeben werden muss, Israel sich auf dem Weg zu weiteren Neuwahlen befindet.
Diese Geschichte mit das Parlament, da kann sich jeder 60 Freunde suchen. Das klingt jetzt ehrlich gesagt nicht wahnsinnig stabil für mich, für eine Regierung.
Ja, stabile Verhältnisse sucht Israel ja nun schon seit langem und findet sie nicht, politisch stabile Verhältnisse. Und deswegen hat ja auch die Idee dieser sogenannten Einheitsregierung viele Freunde, dass also das Bündnis Blau-Weiß aus der Opposition kommen von Benny Gantz zusammengehen würde mit Benjamin Netanyahus Likud-Partei. Aber da sind eben die politischen Schnittmengen in der Vergangenheit nicht groß genug gewesen für eine Koalition. Und sie scheinen es auch jetzt unter dem Eindruck der Corona-Krise nicht zu sein. Konkreter Knackpunkt, über den während wir jetzt reden wohl immer noch verhandelt wird, ist eben die Frage, wie soll es mit Benjamin Netanyahu weitergehen? Der Premier steht ja unter Korruptionsanklage. Und er möchte in den Koalitionsvertrag, in die Vereinbarung gerne eine Garantie verankert wissen, dass ihm auch der oberste Gerichtshof nicht verbieten kann, nicht weiter zu regieren, obwohl er sich vor Gericht verantworten muss. Und genau darüber wird wohl noch gestritten. Und deswegen mag ich mir jetzt auch keine Prognose zutrauen, ob tatsächlich die sich noch einigen können vor Mitternacht oder ob es eben dann wie beschrieben weitergeht und die Zeichen eher auf Neuwahlen stehen.
Schade, hätte ich jetzt gerne gewusst. Aber mal im Ernst gefragt, sind das jetzt überwiegend inhaltliche politische Differenzen, an denen diese sogenannte Einheitsregierung scheitert? Oder geht es eigentlich um Netanyahu oder geht es um die alte Rivalität zwischen Gantz und Netanyahu?
Es geht vor allem um das politische Überleben von Benjamin Netanyahu, also dem Premierminister unter dem Zeichen der Korruptionsanklage. Das ist ja das, was diese politische Dauerkrise in Israel eigentlich jetzt in der gesamten letzten Zeit schon bestimmt hat und geprägt hat. Netanyahu versucht also, dieses Etappenziel unbedingt zu erreichen. Er will sich dem Prozess unbedingt als amtierender Premierminister stellen, versucht also alles zu vermeiden, was ihn daran hindern könnte und versucht eben das auch in dieser Koalitionsvereinbarung umzusetzen. Benny Gantz aber ist ursprünglich angetreten, um Netanyahu abzulösen, hat immer gesagt, unter einem Regierungschef Netanyahu, der noch unter Korruptionsanklage steht, werde ich in keine Regierung eintreten. Dieses Wahlversprechen hat er nun bereits schon gebrochen, indem er seit Wochen mit Netanyahu über eine solche Regierung verhandelt. Und deswegen dürfte es ganz eben auch sehr schwer fallen, dieser Bedingung nachzukommen, die Netanyahu hier ganz offenbar hat, nämlich die Trennung zwischen Legislative und Judikative für Netanyahu aufzuheben und zu sagen, selbst wenn der oberste Gerichtshof sagt, jemand, der unter Anklage steht, darf nicht Premierminister sein, dann werden wir das parlamentarisch doch möglich machen. Das ist offenbar gerade der Knackpunkt in diesen Gesprächen.
Warum ist es denn eigentlich generell schon so lange so schwierig, eine stabile Regierung in Israel zustande zu bringen?
Weil einfach keines der Lager, weder dieser streng religiöse, nationalreligiöse und eben konservative Parteienblock um Netanyahus Likud, noch die Opposition auf eine eigene Mehrheit kommen in Israel. Weil einfach die grundsätzlichen politischen Verhältnisse, die Ausgangslage, wenn man auf die Kräfteverhältnisse guckt, so knapp ist. Und da dieses Patt, diesen Gleichstand sozusagen, konnten all diese Wahlen jetzt letztlich nicht zerschlagen. Und das wäre eben auch die große Frage, wenn die Israelis tatsächlich ein viertes Mal wählen, wird denn dann eine klare Mehrheit dabei rauskommen? Ja. Danach sieht es eigentlich auch nicht aus.
Das wäre nämlich genau meine Frage. Sie haben immer wieder Neuwahlen gesagt. Ich habe das Wort so ein bisschen gescheut wie der Teufel das Weihwasser. Würde das irgendwas ändern?
Also aktuell ist noch gar nicht klar, wie sich eben die Corona-Krise darauf auswirken würde. Kann Benjamin Netanyahu vom Krisenmanagement profitieren? Zahlt sich das für ihn aus und er würde vielleicht deutlicher Wahlsieger sein? Das könnte sein. Oder aber kommen die Israelis in 3 bis 4 Monaten, so lange würde es ungefähr dauern, bis dann gewählt wird, vielleicht zu dem Schluss, das Krisenmanagement der Regierung war doch nicht so gut und Netanyahu wird dafür abgestraft. Das ist eben die große Ungewissheit, der sich der Langzeitpremier hier auch stellen muss. Und deswegen hat er sich auch scheinbar noch nicht endgültig für diesen Weg von Neuwahlen entschieden und verhandelt weiter. Man muss wissen, dass Israel wirklich in einer Lage ist, die vielen Sorge macht. Vor Corona lag die Arbeitslosigkeit im Land bei rund 3%, jetzt bei über 25. Und noch hat die Regierung keine klare Exit-Strategie aus der Krise heraus zu besseren wirtschaftlichen Zahlen.
Tim Aßmann aus Tel Aviv, vielen Dank. Wenn einer der ganz Großen im deutschen Fußball, ein Weltklasse-Stürmer, einen runden Geburtstag feiert, dann kann man eigentlich erwarten, dass sich die Fußballprominenz die Klinke in die Hand gibt dabei. Aber eigentlich ist natürlich in Corona-Zeiten alles anders, auch für Rudi Völler. Der frühere DFB-Teamchef und Weltmeister von 1990 wird heute 60 Jahre alt und das feiert er mit seiner Frau Sabrina und seinen 5 Kindern. So klein ist der Kreis der Gratulanten dann ja auch wieder nicht. Ein Glückwunsch von Daniela Müllenborn.
Zum 60. verrät er, dass ihn die Bayern haben wollten, 2008 als Nachfolger von Uli Hoeneß. Doch er lehnte ab. Der Mann, der gefühlt schon mit lockiger Fukuhila-Frisur, sprich vorne kurz hinten lang, auf die Welt gekommen sein muss, plus Oberlippenbart. Und der irgendwie schon immer sehr beliebt war.
Ein super Typ, Kumpel, einfach ein netter Kerl.
Sehr sympathisch, gewinnend, einfach, ein Mann des Volkes.
Rudi Völler, notorisch sympathisch. Ob als Torjäger für Werder Bremen, den AS Rom, Olympique Marseille, Marseille oder Bayer Leverkusen, ob als Nationalstürmer und Weltmeister, als Teamchef der deutschen Nationalmannschaft oder als Macher von Bayer Leverkusen. Der Mann hat schon immer die Herzen erobert.
Wenn man ab und zu mal so einen Ball ins Tor schießt, ist man auch automatisch einigermaßen beliebt.
Dann die Möglichkeit für Rudi Völler. Keine Abseitsposition und Tor!
Tore allein machen aber noch kein Idol. Hinzu kommen seine Ehrlichkeit und sein Motto, immer schön den Ball flach halten.
Mein Speziallied da, es gibt nur einen Rudi Völler. Irgendwann kommt auch der Punkt, wo ich es dann nicht mehr hören kann. Aber besser so als umgekehrt.
Es gibt nur einen Rudi Völler.
Er philosophiert nicht so viel. Er spricht die Sprache des Volkes.
Es gibt nur einen Rudi Völler.
Der Rudi Völler, dem Frank Rijkaard im WM-Achtelfinale 1990 in die Locken spuckte. Ein Liebling der Fans, auch wenn er nicht immer ganz so lieb ist.
So einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also das ist für mich das Allerletzte. Muss ich ehrlich sagen, wechselt den Beruf, ist besser.
Wir brauchen nicht immer nur, dass alle Rudi, Rudi schreien.
Das gibt's nur ein Rudi Völler.
In welcher Welt lebt ihr denn alle?
Ein Rudi Völler.
Das ist ein Scheiß.
Auch das ist Rudi Völler, gerne auch der graue Wolf genannt oder schlicht und einfach
Tante Käthe.
Tante Käthe.
Tante Käthe.
Er selbst nennt sich gerne halber Römer, weil er in Rom seine Frau Sabrina kennenlernte und seine schönsten Fußballjahre erlebte. Seit fast 15 Jahren leitet er jetzt schon die Geschicke bei Bayer Leverkusen, inzwischen als Geschäftsführer Sport. Eine kurzzeitig aufgeflackerte Amtsmüdigkeit in der vergangenen Saison ist wieder verflogen. Bis 2022 will Rudi Völler auf jeden Fall weitermachen, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Das Alternativprogramm steht aber auf jeden Fall schon.
Dann gehe ich nach Rom zurück, esse eine schöne Pizza auf der Piazza Navona und lasse es mir von dort gut gehen.
Ein Beitrag von Daniela Müllenborn. Und wir haben noch ein Geburtstagskind, das ist aber, glaube ich, viel ruhiger. Das ist das Metropolitan Museum in New York. Das wird heute 150 Jahre alt. Und Antje Passenheim guckt auf seine wechselvolle Geschichte.
Eigentlich liebt es der Direktor, abends ganz allein und ohne Besucher durch die Hallen seines Museums zu laufen. Doch nun sehnt er sich nach diesem Geräusch.
Wenn ich in diesen Tagen durchs Met gehe, komme ich mir sehr einsam vor.
Das sagt Kurator Max Hollein. Der Österreicher leitet das Metropolitan Museum seit fast 2 Jahren. Und eigentlich wollte er mit den über 2000 Angestellten, mit allen Mäzenen und den jährlich rund 7 Millionen Besuchern ein riesiges Geburtstagsfest feiern. Jetzt sind die Hallen leer, der Eingang abgesperrt, die große Met-Gala abgesagt. Doch auch ohne den Red Carpet Event wird es viel Kunst in Netz und sozialen Medien geben, inklusive einer großen Feier.
Insbesondere wird unsere große Ausstellung Making the Met, die Jubiläumsausstellung über die Geschichte des Mets und der letzten 150 Jahre, die wir ursprünglich vorgehabt haben, im Mai zu öffnen, und wir werden es jetzt im Herbst machen, aber die virtuelle Version dieser Ausstellung werden wir eröffnen.
Es ist die Geschichte des größten Museums von New York mit einer der bedeutendsten kunsthistorischen Sammlungen der Welt. Von der Steinzeit bis zur Moderne, wie eine Schatzkiste thront das Hauptgebäude auf der gediegenen Ostseite des Central Parks an der Fifth Avenue. Nach dem Vorbild des Louvre geschaffen und einer Idee von 3 amerikanischen Geschäftsleuten, die in einem Café in Paris träumten.
Das einzige Problem war, zu der Zeit hatten sie eigentlich nichts, weder ein einziges Kunstwerk in einer Sammlung, noch ein Gebäude, noch ein Geld. Aber es war diese typische New Yorker Can-Do-Mentalität.
Und mit dieser Mentalität lenkt das Team das Met auch zupackend durch die Krise. Das Museum hat nicht nur 3 Häuser in Manhattan, es betreibt auch viele Programme, zum Beispiel zur Ausbildung von Kuratoren in Indien. Im Rücken hat das Met seine weltweite Fangemeinde. Menschen, für die das Museum eine ganz besondere Bedeutung hat, weiß Hollein.
Und gerade in der jetzigen Zeit, wo wir geschlossen sind, wo New York auch so hart getroffen ist, erreichen uns viele, viele Botschaften von unseren Besuchern, von unseren Membern, von unseren Förderern, von überall, insbesondere auch aus Deutschland.
Doch neben den Wünschen braucht das Museum vor allem Geld. Das Met ist eine private Stiftung. Einnahmen sorgen für 30% des operativen Budgets.
Bis Juli werden wir ein Defizit von rund 60 Millionen aufwand.
Erst dann rechnet Hollein damit, dass das Met wieder aufmachen kann. Bis dahin könnte das Geld knapp werden, um alle Gehälter zu bezahlen. Hollein weiß, selbst wenn die Stadt wieder zum Leben erwacht, wird es dauern, bis wieder alle Besucher ins Museum kommen.
Wenn ich dann alleine durch die Galerien gehe, dann denke ich einfach nur daran, wie sehr ich mich freue, wenn wir wieder eröffnen, wenn wir wieder aufmachen, wenn wieder die Great Hall gefüllt ist von Leuten, wenn der vibrierende und begeisternde Ort ist, den wir kennen.
Das Metropolitan Museum in New York City wird 150 Jahre alt, Antje Passenheim berichtete. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Ostermontagabend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.